Skillshift. Zwischen Kuchen und Kollaboration. Der Podcast zur Gestaltung von Zusammenarbeit. Von und mit Linda Achtert und Kirsten Will.
Ich grüße dich aus Braunschweig. So schön, dass du heute dabei bist. Heute begrüße ich dich hier in diesem Podcast erstmal alleine, denn die Linda und der Ludwig Evers haben eine Folge zusammen aufgenommen. Und zwar zum Thema Zuhören. Ein ganz interessanter Skill, worüber wir uns freuen, dass der Platz in unserem Podcast bekommt. Und der Ludwig teilt mit uns seine eigene Zuhörreise in dieser Folge und gibt ein paar schöne Einblicke, welche Aspekte im Zuhören so zentral sind und wie wir diese im beruflichen und aber auch im privaten Alltag ja ein bisschen entwickeln können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi Ludwig, schön, dass du da bist.
Hi Linda. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du bist herzlich willkommen bei uns im Skillshift Podcast. Übrigens geht direkt ein Shoutout an Sarah. Du weißt genau, dass du dich jetzt angesprochen fühlen darfst, dass du Ludwig und Linda, zwei L's zusammengebracht hast an der Stelle und wir jetzt über das Thema Zuhören sprechen. Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, Ludwig, stellen wir unseren Gästen immer eine Check-in-Frage. Und ich habe im Vorfeld folgende für dich ausgesucht. Und zwar, denkst du lieber über die Zukunft oder über die Vergangenheit nach?
Wir hatten in der Vorbesprechung schon mal eine goldene Mitte. Und es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich häufiger über die Vergangenheit nachdenke. Lieber an die Zukunft denke. Aber die goldene Mitte weniger im Denken und in der Zukunft und in der Vergangenheit zu sein, sondern mehr im Hier und Jetzt mit dir. Das ist, wo ich am liebsten bin und wo ich auch immer wieder versuche hinzukommen. Weil sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft sehr anziehend sein können.
Ja, danke fürs Teilen. Da sind wir, treffen wir uns wieder in der Mitte, Ludwig. Da haben wir eine ähnliche Einstellung. Guck mal, geht doch direkt gut los. Man sagt ja auch, die Vergangenheit macht was mit einem, zu dem, den man heute so ist, auch als Person. Und wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass es für dich wichtig ist, hier in dem Rahmen auch deine persönliche Geschichte zum Thema Zuhören zu teilen, was das für dich bedeutet, wie es dein Leben auch verändert hat. Ja, vielleicht magst du da einfach mal direkt zum Einstieg einen Einblick geben.
Sehr gerne. Meine Zuhörreise, ich bin heute professioneller Zuhörtrainer, ist eine sehr persönliche Reise, wie ich dorthin gekommen bin. Und die gibt es jetzt in unterschiedlichen Fassungen. Ich versuche sie mal so zu halten, dass sie hier in den Rahmen passt. Und ich bitte dich, mich dabei zu unterstützen, dass das gut funktioniert. Ich habe gemerkt, mein Leben ist nicht lebenswert. Und das habe ich vorher nicht gemerkt. Und dann hat sich das bei mir so, okay, wer will ich eigentlich sein? Wie will ich eigentlich leben? Wo will ich eigentlich hin? Und wer will ich eigentlich, was für ein Vater will ich sein? Das hat so einen Prozess ausgelöst, wo ich geguckt habe, okay, wie haben meine Eltern das mit mir gemacht? Und ich bin zum ersten Mal, habe ich Dinge hinterfragt. Ja. Vorher bin ich so durchs Leben gelitten oder habe mich so tragen lassen und war immer im Außen mit Erwartungen von anderen beschäftigt und habe einfach immer geguckt, wie ich die alle erfüllen kann. Und da ich vielleicht mit ein paar Talenten auf die Welt gekommen bin, ist mir das immer so ganz gut gelungen. Und ja, gleichzeitig gab es dann diesen krassen Cut, wo das nicht mehr so war.
Ja.
Und dann hat meine Reise angefangen. Und ich habe an unterschiedlichen Orten irgendwie nach Antworten gesucht. Ich habe ich habe mich auch geschämt für die Art und Weise, wie ich da als Vater, Ehemann und für die Arbeit habe ich mich nicht so viel geschämt, aber für die Teile. Und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und hätte mir auch gerne irgendwie mal jemanden gewünscht zu der Zeit, wo ich das einfach mal sagen kann. Also mit Charme ist das, das weiß ich jetzt. Damals wusste ich das nicht so, es hilft, wenn man drüber spricht.
Ja.
Und ich habe es halt aber niemandem erzählt.
Ja.
Und ich hätte mir jemanden gewünscht, der einfach da ist und irgendwie so mal so eine Schulter für mich hat, wo ich sagen kann, ey, weißt du, das ist mir alles zu viel. Ich komme hier gerade nicht klar.
Ja, also eigentlich jemanden, der einem zuhört.
Tatsächlich, ja. Jemand, der mir zuhört und einfach für mich da ist. Ohne große Anforderungen. Die Art und Weise, wie ich mein Leben vorher gelebt habe, hat aber dazu geführt, dass da niemand war. Weil ich war sehr damit beschäftigt, anderen Leuten zu gefallen und gut auszusehen in dem, was ich tue. Mhm. Und war so auf Status und Wettbewerb waren die Themen. Und das konnte ich damals nicht so zuordnen, aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich nicht die Verbundenheit hatte zu dem Zeitpunkt, die ich gebraucht hätte oder gebraucht habe und mir auch gewünscht habe. Und dann ich versuche das jetzt so als so einen geradlinigen Prozess darzustellen, aber natürlich war das total durcheinander. Es sind ganz viele Sachen parallel passiert und ich habe gruppendynamische Trainings besucht, weil ich dachte, da werde ich vielleicht irgendwie im Thema Gruppe die Verbundenheit finden. Da hatte ich mal eins besucht im Studium, das hat gut funktioniert. Die Trainerin meinte zu mir, Ludwig, du könntest hier noch irgendwie mehr machen. Und dann bin ich da hingegangen und war total motiviert und dachte, wow, jetzt kommt authentischer Ludwig und ich kann jetzt endlich mit Leuten in Verbindung treten. Und jetzt, long story short, am Ende, das sind so 5 Tage, mit denen man Leuten im Kreis sitzt. Mhm. Und am Ende saß ich mit denen im Kreis, aber alleine.
Ah. Das heißt, du hast dann wieder niemanden gefunden, der dir zugehört hat?
Ich habe das nicht so, jetzt auch in der Erklärung merke ich, wie schwer mir das gefallen ist, da Leute zu finden.
Ja.
Und gleichzeitig als Vater gab es ein anderes Phänomen, und zwar, dass ich zum ersten Mal keine Zeit mehr hatte. Also das ist wenn man die ganze Zeit mit seiner Familie beschäftigt ist, mit Windeln wechseln und nicht schlafen und Kindern rumlaufen.
Ja.
Habe ich auf einmal, ich habe in der Woche 2-3 Stunden für mich gehabt.
Ja.
Und dann geht so ein Prozess los, also ich habe ja so meine Frage, was will ich eigentlich machen? Ich habe 3 Stunden die Woche für mich, was will ich machen? Will ich da ins Kino gehen? Will ich da einen Film gucken? Will ich da jemanden treffen? Buch lesen? An irgendwas arbeiten? Bei mir war es, ich habe immer Teamsport gemacht und dann zu dem Zeitpunkt Ultimate Frisbee. Mhm. Und ich bin jeden Sonntag zu einem Open Pickup gegangen, wo man einfach hingehen kann und spielen kann. Und habe gemerkt, dass das für mich einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat und auch mich quasi durch meine Woche teilweise getragen habe, wo ich mich danach auf den nächsten Sonntag gefreut habe, wieder mit anderen Leuten Sport machen kann.
Mhm.
Und das war mir damals nicht klar, wenn ich heute drauf gucke, weil man im Sport Verbundenheit findet.
Ja.
Du bist ja Fußballerin?
Ja, war.
Du warst Fußballerin?
Immer noch leidenschaftliche Zuschauerin, aber war, ja.
Und ich habe jetzt auch nochmal zum Spaß irgendwie gekickt. Und es sind nicht die, wenn man versucht, so einen Alleingang zu machen, das klappt selbst im Amateurfußball nicht.
Ja.
So, in den seltensten Fällen. Die erfolgreichste Variante ist, dass man irgendwie Doppelpässe spielt.
Mhm.
Und beim Frisbee ist es auch genauso. Da geht es darum, dass du die Scheibe zu jemandem anderen wirfst. Und jedes Mal, wenn sowas, hast du halt so einen Moment der Verbundenheit, wo sowas funktioniert. Und ohne, dass man miteinander spricht, schafft man es, Verbindungen herzustellen miteinander.
Ja.
Und ja.
Für mich stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie bist du dann auf das Thema Zuhören gekommen, konkret? Und warum ist das genau das, wo du jetzt sagst, das ist auch ein Skill, den wir in allen Bereichen natürlich brauchen, aber auch im Arbeitskontext?
Während ich dieses eine Phänomen, was ich gesehen habe, okay, es geht, ich habe einmal in der Woche Zeit und da geht es darum, für mich so eine Gemeinschaftserfahrung zu haben.
Ja.
Konnte ich diese, ich habe mal so eine Übung gemacht, eine biografische, jetzt vor ein paar Monaten, Arbeit, eine Lebenslinie aufgemalt mit einer horizontalen und dann hat man alles, was drüber ist, ist gut und alles, was drunter ist, ist schlecht.
Ja.
Und alle meine Highs waren, als ich Teil von Gemeinschaften war.
Hm.
Und meistens waren das, da ich fast mein Leben lang Teamsport gemacht habe, habe ich das in Teamsport gefunden. Ich habe Handball gespielt, Fußball gespielt und dann irgendwann Ultimate Frisbee. Und bei den ganzen anderen Sachen, also Karate habe ich immer nur, bin ich einmal hingegangen, zum Capoeira bin ich einmal hingegangen und bei all diesen, wo man eher so sein eigenes Ding macht, bin ich nie geblieben. Das hat mich ja immer, die Gemeinschaft hat mich gezogen. Und jetzt um den, das ist das, was mich erfüllt hat und was für mich der mich dorthin gezogen hat. Gleichzeitig, was passiert ist, dass ich mich mit klinischer Psychologie auseinandergesetzt habe. Mhm. Und während jetzt diese, mein Bauch hat es geschafft, den Sonntag für mich in Einklang mit dem, was mir gut tut, hinzubekommen.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich im Kopf versucht herauszufinden, wie kann ich denn irgendwie mein Leben, wie kann ich herausfinden, was ich machen will, wie kann ich mein Leben lebenswert machen.
Mhm.
Und auf dieser Reise bin ich erstmal, ich habe tatsächlich damals Jordan Peterson gehört, und zwar Persönlichkeitslectures hat er gegeben.
Ja.
So, also er hatte viel politische Sachen, das war nicht das, was mich gezogen hat, sondern er hat mich in so die klinische Psychologie eingeführt. Und ein Satz ist bei mir in Erinnerung geblieben, be careful what you aim at. Also man braucht Ziele im Leben. Wenn man irgendwo hin will, sollte man gucken, wo das sein soll. Und dann hat er mich zu Carl Rogers gebracht. Und Carl Rogers hat die Idee der Kongruenz.
Mhm.
Und die Idee der Kongruenz ist zu sagen, ich habe ein aktuelles, ein actual self, jemand, wer ich gerade bin.
Ja.
Und ein ideal self, jemand, der ich sein will.
Mhm.
Oder dann das Ziel und wer ich bin. Und dann gibt es den dritten Schritt, okay, wie komme ich jetzt, wie bringe ich die zusammen, wie bringe ich die in Kongruenz? Und umso näher die aneinander sind, umso kongruenter geht man durch sein Leben.
Ja.
Und das hatte ich und das wollte ich, aber keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Und Carl Rogers ist auch 80% der Basis. Von Carl Rogers bin ich auf motivierende Gesprächsführung gestoßen.
Ah.
Und motivierende Gesprächsführung baut auf dem auf, was Rogers gemacht hat und beschäftigt sich damit, wie man Leuten, das kommt ursprünglich aus der Suchttherapie, und ist sowas wie eine Methode des Zuhörens, geht noch ein bisschen darüber hinaus, weil es eine Methode der Gespräche zur Veränderung ist.
Ah.
Aber da bin ich zum ersten Mal mit Zuhören in Kontakt gekommen.
Mhm.
Und der Begründer hat am Ende seines Lebens ein Buch, nicht am Ende, er lebt noch, aber der ist knapp 80, Bill Miller, und hat ein Buch geschrieben vor drei, vier Jahren. The Art of Empathic Understanding. Und dieses Buch habe ich mir bestellt und habe angefangen, dieses Buch zu meiner Bibel zu machen.
Aufgefressen, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich in einem Rutsch durchgelesen und immer wieder und immer wieder.
Und es ist ein Übungsbuch.
Ja.
Und dann habe ich angefangen zu üben. Ich habe angefangen zu üben mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Bekannten, mit meinen Verwandten, mit allen, mit meinen Kollegen, mit Leuten, die ich auf der Straße getroffen habe. Ich habe einfach die ganze Zeit versucht, das anzuwenden und habe so eine Art totale Immersion in dieses Buch betrieben.
Ja.
Und Gespräch für Gespräch hat sich mein Leben verändert. Und jetzt um diesen, also das, was mein Bauch schon irgendwie wusste, was ich im Sport, diese Form von Verbindung, die ich geschaffen habe, habe ich dann angefangen dadurch, auch in Gesprächen herstellen zu können.
Ja.
Ich weiß, dass früher waren für mich immer die Sportsachen toll. Ich hatte aber ein Problem damit, wenn dann kein Sport mehr war, sondern die Events danach und drumherum passiert waren.
Ja.
Und wusste nicht so richtig, was ich damit machen soll.
Ja, und total nachvollziehbar, ja.
Hab dann früher irgendwie getrunken und Halligalli gemacht, aber war nicht in der Lage, Verbindung mit Menschen aufzubauen.
Ja, also in Beziehung zu treten eigentlich mit dem oder derjenigen gegenüber.
Genau.
Was ja Verbundenheit eigentlich nochmal auf ein nächstes Level bringt. Oder was meinst du?
Ja.
Ja.
Tatsächlich. Weil meine Einsamkeit kommt daher, dass ich aus diesen Gemeinschaften, in denen ich immer war, nie Beziehungen mitgenommen habe.
Ah.
Also ich habe das nicht, ich konnte das auf dem Platz oder auf dem, so, aber ich konnte das nicht mitnehmen und Bindungen aufbauen, die darüber hinaus bestehen und auch eine Verbundenheit aufbauen. Mein Problem war, dass ich mich niemals mitgeteilt habe. Also ein Teil meiner Persona war, dass ich nie irgendjemandem irgendwas über mich erzählt habe. Und
ja,
wie so ein unantastbares, was, wenn man über so Statusgeschichten nachdenkt, auch ein wichtiges, ne? Gibt niemandem was, um dich verletzen zu können oder dich angreifbar zu machen. Und natürlich ist der Schlüssel, um zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, genau das Gegenteil.
Ja, total. Und wenn ich jetzt, und da führe ich dich nochmal hin, auf den Arbeitskontext das übertrage, sind wir in einer Zeit aktuell, und das wird sich auch nicht mehr ändern, wo wir das eigentlich viel mehr brauchen. Also das war ja in unserem Vorgespräch auch schon so, da waren wir uns sehr einig. Aber wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, das auch auf den Arbeitskontext zu matchen? Also du hast das in deinen eigenen Umfeldern gemerkt und hast dann gedacht, da mache ich jetzt mich selbstständig mit, und welche Zielgruppe habe ich eigentlich, oder wie ist das so zustande gekommen, Ludwig?
Da gibt's noch einen Zwischenschritt.
Ja.
Und der erste war, okay, ich habe halt gemerkt, dass ich es geschafft habe, mit dem Zuhören mein Leben von einem Leben, was für mich nicht lebenswert war, in ein Leben, was lebenswert ist, umzumünzen. Und habe dann geguckt, ja, ist das halt nur für mich so oder auch für andere? Und habe dann angefangen, das, was ich irgendwie aus der Mischung, aus dem, was ich mir über die Psychologie angeeignet habe oder auch mein Bauch mir gesagt hat, zu gucken, was gibt's denn da so an Forschung dazu? Und die Harvard Study of Adult Development ist eine der längsten Studien, die zu Wohlbefinden und Glückseligkeit der Menschheit durchgeführt wurde. Und das ist eine super spannende Studie. Und die haben ganz viele Sachen herausgefunden und ganz viele Sachen getestet und sind trotzdem in der Lage zu sagen, es gibt eine Sache, die den entscheidenden Unterschied macht für, ob wir ein gutes Leben haben, ein längeres Leben haben, glücklicheres Leben haben, auf allen Markern, Indikatoren.
Ja.
Das ist die Qualität unserer Beziehung.
Egal welches Alter wahrscheinlich auch.
Egal wie alt du bist, egal wo du herkommst, wir sind soziale Wesen. Und unsere Beziehungen sind wichtiger als unsere Ernährung, als unser Kontostand, als unser Sport. Beziehungen sind der wichtigste Faktor für uns.
Ja.
Punkt. Und dann gibt es noch eine Gallup-Study dazu und ganz viele weitere Studien, die immer wieder belegen, dass Beziehungen der Schlüssel sind. Es gibt noch, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen jetzt richtig ausspreche, Sonja Jumbomisky. Das ist die Riverside University in Kalifornien. Die hat irgendwie The How of Happiness und The Myth of Happiness geschrieben. Und die ist gerade in der Forschung und bestätigt es auch wieder aus soziale Verbindungen, machen uns glücklicher, resilienter, produktiver, bedeutsam, alle, auf allen, das ist der wichtigste Faktor. Und das halt nicht nur privat, sondern diese ganzen Studien sagen, du bist ja die ganze Zeit im Arbeitskontext mit Menschen unterwegs.
Wir stehen in Beziehung, ja.
Und auch da ist es die Beziehung, die ausschlaggebend für den Erfolg ist. Auch die ganzen Studien an der Stelle zeigen, dass es ganz klar darum geht, dass die Beziehungsqualität bestimmt, wie erfolgreich Teams sind, wie erfolgreich Führung ist. Und die Unternehmen, wo gute Beziehungen sind, sind die Unternehmen, die auch viel erfolgreicher sind als die, wo es nicht so ist.
Ja. Mir fällt spontan eine Frage ein, Ludwig. Gibt es da Indikatoren, woran man das direkt festmachen kann? Also wir können auch erstmal darüber sprechen, aber ich habe mich gerade gefragt, also einmal, wir können erstmal darüber sprechen, was gutes Zuhören eigentlich konkret ist. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt, gibt es irgendwelche Indikatoren, wo ich selber für mich feststellen kann, wie gut ich im Zuhören schon bin? Und auf der anderen Seite, wie gut andere sind? Oder braucht es da wirklich richtig viel Übung und Wissen dazu?
Also ich glaube, die Mitte ist wahrscheinlich wieder die Antwort. irgendwo da ist es.
Ja.
Das ist ja jetzt der nächste Schritt. Wir haben einmal die Beziehung und jetzt das, was ich, und deswegen bin ich so freudig über die Arbeit von Jim Bomisky,
ja,
dass sie genau diese Verbindung gerade validiert, dass der Schlüssel zu Beziehungen Zuhören ist.
Ja.
Und die machen gerade genau diese Studien, wo sie gucken, dass die Art und Weise, wie wir anderen Menschen zuhören, dafür ausschlaggebend ist, wie gut die Beziehung ist.
Ja.
Und der beste Weg ist, um soziale Verbindungen aufzubauen. Mhm. Was meine persönliche Erfahrung ist und auch meine persönliche Geschichte, und mit der, deswegen will ich jetzt auch meine Geschichte erzählen und damit rausgehen,
ja,
aber noch nicht so allgemein bekannt. Also.
Ja, also ich würde die Studie oder die Informationen, die du hast, auch super gerne bei uns in den Shownotes verlinken übrigens, für alle die da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. So, Arbeitskontext.
Und im Arbeitskontext gibt es jetzt, also die, ein bisschen ist so Zuhören, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt oft diese First Principle Ideen, dass man sagt, okay, bevor wir in die spezifischen Rollen einsteigen und in spezifischen Aufgaben gehen wir, also wenn ich irgendwas bauen will, sollte ich mich erstmal mit Physik auseinandersetzen und verstehen, wie da die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten sind. Mhm. Und Zuhören ist eine Möglichkeit, um die Gesetzmäßigkeiten von Gesprächen und sozialen Verbindungen grundlegend zu verändern. Mhm. Und später hat das natürlich Konsequenzen für alle Gespräche, die ich führe. Es gibt so ein, das, die Herausforderung ist, also ich habe zwei Herausforderungen. Die eine ist, dass so gut wie alle Leute ihre eigenen Zuhörfähigkeiten überschätzen, weil sie meinen, dass wenn man halt mal den Mund hält und jemanden aussprechen lässt, dass das halt Zuhören ist.
Mhm.
Und das 2% aller Erwachsenen weltweit haben eine Art Zuhörtraining mal durchlaufen. Und die einzigen, die ich kenne, die sowas mitbekommen haben, sind Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen. So. Ansonsten gibt es das mal als eine Stunde in einem Führungskräfte-Coaching so ein bisschen dabei. Aber dass das mal mit vollem Fokus gemacht wird, nie. 98% der Leute haben das nicht gemacht. Das deckt sich ungefähr mit der Menge an Leuten, die zuhören können.
Okay.
Sprich, 2 von 100 Leuten können zuhören.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen wir eigentlich Zuhören erstmal definieren?
Ja, genau. Also erstmal den Schritt zurück machen und zu gucken, First Principles, was ist Zuhören?
Hm.
Und danach können, also was ist es? Und dann später können wir auch nochmal gucken, was macht es?
Ja.
Und dann können wir dann auch einen einfachen Schritt machen, um zu gucken, okay, wie überträgt sich das auf den Arbeitsalltag?
Ja, ja.
Du kannst dir Zuhören als eine Medaille vorstellen, die zwischen uns steht, wenn wir ein Gespräch haben, eine soziale Interaktion. Und ganz plakativ, das ist wird dem Ganzen jetzt gar nicht gerecht, aber kann man auf dieser Medaille, auf die eine Seite schreiben wir zuhören und auf die andere Seite schreiben wir sprechen. Das ist das, was in jedem Gespräch irgendwo stattfindet. Wir sind uns dessen nicht ganz so bewusst und meistens sind wir auch damit beschäftigt, zu sprechen. Die Medaille kann man jetzt auch noch umformulieren und sagen, zuhören bedeutet jemandem Raum geben. Wenn ich zuhöre, gebe ich jemandem Raum. Wenn ich spreche, nehme ich mir Raum. War mir früher gar nicht bewusst, aber das ist so. Wenn ich spreche, nehme ich den Raum. Ich bespiele den und ich bestimme den. Das ist die gängige Art und Weise, wie wir auch damit beschäftigt sind, Leute in Kommunikation zu trainieren.
Ja.
Unsere gängige Art und Weise, Leute, 80% der Budgets für Kommunikation werden dafür ausgegeben, dass Leute besser werden, da drin Raum zu nehmen. Wie kann ich besser sprechen? Wie kann ich besser präsentieren? Wie kann ich rhetorisch, wie ist meine Körpersprache, wie kann ich das kriegen, was ich will? Wie kann ich so reden, dass alle Leute mir zuhören? Es geht immer darum, sich selber besser zu präsentieren.
Ja.
Wir versuchen auch, unser Kommunikations- und Kollaborationsproblem damit zu lösen, dass wir Geld da rein investieren, dass die Leute sich besser präsentieren können.
Du meinst auch im Arbeitskontext?
Ja.
Ja, total.
Das sind die Trainings, die gemacht werden. Und auch die ganz viel Selbsthilfe geht auch in die Richtung.
Ja.
Wie kann ich endlich Gehör finden? Und ich bin ja auch jemand, das, was ich geteilt habe, der nie so richtig Gehör gefunden hat. Und mir immer gewünscht hat, dass mir jemand zuhört. Und wir haben ja jetzt die andere Seite der Medaille und das ist die des Raumgebens, des Zuhörens. Und die betrachten wir nicht. Die ist halt für uns, naja, dann hört man halt zu und da, ja, gut ist. Das ist aber dadurch, dass wir 80% unseres Geldes, unserer Aufmerksamkeit immer oder noch mehr immer auf diesen Teil lenken, ist die andere Seite der Medaille des Raumgebens die viel spannendere, weil wir die komplett außer Acht gelassen haben bisher.
Ja.
Und ein bisschen ist es wie, wenn ich jetzt nicht mich selber präsentieren will, sondern wenn ich Raum gebe, geht es darum zu schauen, wie kann ich jemandem anderen dabei helfen, sich besser zu präsentieren, sich selbst besser zu verstehen, sich selbst, wenn ich dir den Raum gebe und du anfängst, über dich zu sprechen, dann ist der zweite Schritt, den ich mache, ist, also erstmal halt, ich gebe ich nicht die ganzen Ratschläge,
die Klassiker.
Spreche über das, was du sprichst, rüber. Und also übernehme den Raum selber und sage, ich stoße dich von der Bühne runter und sage, nee, ist mein Raum, jetzt bin ich dran, weil ich habe ja viel bessere Ideen und ich löse deine Probleme und das ist alles eh nicht wichtig, was du sagst oder ist mir unangenehm. Der zweite Schritt ist, ich halte diesen Raum für dich.
Ja.
Das heißt, als gutes Tun ist ein Dreisatz, Raum geben, Raum halten und jemandem dabei helfen, diesen Raum zu navigieren. Raum geben ist, ich trete selber davon zurück.
Okay.
Raum halten heißt, ich bin vollkommen präsent und aufmerksam bei dir. Und das ist ganz banal. Das ist einfach, ich gucke nicht auf die Uhr, ich habe kein Handy in der Hand, ich halte Augenkontakt, habe eine offene Körpersprache dir gegenüber und bin bei dir. Ich folge nicht meinen eigenen Gedanken, was könnte ich denn als nächstes Kluges sagen und höre dir gar nicht mehr zu, weil ganz oft ist, ah, du hast was gesagt, das ist spannend bei mir und dann kann ich wieder was sagen, was auch wieder super spannend ist, sondern ich bleibe bei dir.
Ja.
Und das ist ein bisschen wie Meditation, so eine Achtsamkeitsübung könnte man das nennen, voll präsent da sein.
Ja.
Und ich mache das in Workshops und das Feedback, was ich manchmal kriege, ist, puh, mein Kopf ist explodiert, ich konnte das nicht aushalten, das, boah,
war ist anstrengend.
Anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Wir sind es halt auch einfach nicht gewohnt. Ne? Wir sind halt immer auf Senden, 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 Senden und sind das auch dann so, dass, wie wir es gelernt haben.
Ja.
Der dritte Teil ist, jemandem helfen, den Raum zu navigieren. Und das heißt, wenn ich zuhöre, höre ich dir zu und gebe dir einen Raum. Und es gibt ganz viele Leute, die, wie ich zum Beispiel auch, so ein, und nur 2 von 100 Leuten machen das, dir einen Raum zur Verfügung zu stellen. Wir kennen das gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie das ist, dass uns mal jemand zuhört und auch ganz, also viele Leute machen den Raum selber zu und sagen, ja, und wie ist bei dir? Nee, ich bleibe bei dir und ich gebe dir diesen Raum, ich halte diesen Raum und dann nutze ich Reflexion. Das heißt, ich bin so eine Art Spiegel für das, was du von dir preisgibst und erzählst. Und wie ein Verstärker, so ein Amplifier an der Anlage und bringe das zurück zu dir. Ich bringe aber keine Dinge mit ins Gespräch von außen, sondern ich nehme nur die Dinge auf, die du mit reinbringst.
Das heißt, wenn ich dir jetzt was erzähle, machst du so eine Art Rückkopplung für mich, um mir nochmal zu zeigen, was bei dir angekommen ist. Das erinnert mich auch ganz oft an dieses Thema Filter. Also Kommunikation entsteht ja gerade zwischen uns, wenn wir miteinander sprechen. Man kann sich ja aber nie sicher sein, was kommt jetzt bei dir an, also ich in dem Fall, was kommt bei dir an, wenn ich nicht danach frage?
Genau. Genau so. Es geht genau darum, diese Rückkopplung einzubauen, so einen Feedback-Loop. Wenn ich in meinen eigenen Worten das sage, was ich meine, was du meinst. Also es kann ganz simpel, es gibt einfache Reflexionen, ich wiederhole das, was du gesagt hast, wortwörtlich.
Ja.
Ich kann das, was du sagst, in meinen eigenen Worten wiederholen oder ich kann auch gucken, dass ich noch ein Stückchen tiefer gehe und das wiederholen, was ich meine, was du eigentlich sagen wolltest, deine Worte, aber dass du mitschwingt. Und das Resultat ist, dass durch diese Rückkopplung geschehen passieren 2 Sachen. Einmal, wenn wir das oft genug machen, ist jetzt für den Arbeitskontext auch relevant, kommen wir zu einem Punkt, wo wir tatsächlich irgendwann so oft miteinander hin und her gekoppelt haben, dass du sagst, ja, das meinte ich und ich sage, okay, ja, so habe ich das verstanden und dass das ziemlich deckungsgleich ist.
Ja, tatsächlich dachte ich gerade, als du es gesagt hast, Ludwig, so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man weiß, wir haben es ja vorhin gehabt, wie der andere diesen Raum beläuft und ich genau weiß, wie ich den Pass spielen muss. Das erinnert mich total daran. Ja, okay.
Wenn du die Person kennst und du das auch schon mal, man kennt sich, man hat das auch schon mal geübt und man hat so Iterationen durchgemacht, dann kann man sich Pässe zuspielen.
Ja.
Und dann ist es vielleicht auch schöner, eine Flanke zu schlagen, die jemand einnickt, als selber das einzunicken.
Mhm.
Das ist so entsteht, das ist halt, einige sagen, aber dann ist das so ein Papageiensprech, wenn man so Sachen wiederholt. So.
Mhm.
Wenn man das ernst meint und Interesse an der anderen Person hat, dann ist es kein Papageiensprech, sondern dann ist das eine Methode, die meine Intention, mit dir in Verbindung zu treten und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, ermöglicht.
Setzt aber ja auch eine gewisse Haltung voraus und vor allen Dingen das nicht als Methode zu sehen, sondern als echtes Interesse und Verbundenheit zu der Person aufzubauen.
Ja.
Okay.
Es gibt also genau, es gibt 2, das sind jetzt 3 Punkte. Einmal wir haben dadurch, dass wir diese Rückkopplung haben, erzeugen wir irgendwann ein besseres gemeinsames Verständnis von dem, worüber wir sprechen.
Ja.
Und der zweite, das ist dann vor allem, um das mal zu Ende zu bringen, das ist relevant im Unternehmenskontext, an jeder Stelle, an der inzwischen in menschlicher Interaktion Informationen übergeben werden.
Mhm.
Auftragsklärung, Delegation, Akquise, Teambesprechung, in jedes Mal, wenn man irgendwelche Sachen weitergibt, und das ist ein großer Teil dessen, was wir auf der Arbeit machen.
Machen wir ständig, ja.
Ja, und wir haben da keine Feedbackschleifen. Das Standardgespräch sieht so aus, häufig haben wir eine Führungskraft und jemanden, ich hatte das selber, ich kenne es aus beiden Seiten, kommt jemand an und dann sagst du, ja, mach mal hier irgendwie sowas dazu und so und dann mach mal hier die Präsentation bitte. Und dann ist die Antwort, ja, klar, gut, mache ich. Es gibt ein schönes Zitat, Jean-Pierre Martigneux, glaube ich. Frei übersetzt, der größte Feind der gelungenen Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat.
Das ist mir schon begegnet, Ludwig, dieses Zitat. Sehr gut, sehr passend.
Genau da hast du, und das haben wir auch im Arbeitsalltag ständig, und häufig haben wir das natürlich auch in so Führungsverhältnissen, wenn wir nicht die Verbundenheit mit der Person haben und ein Vertrauensverhältnis, wo es ganz normal ist zu sagen, ey, sag mal, wie meinst du das eigentlich? Willst du das so haben? Soll das so sein? Also ich habe das jetzt so verstanden, aber eigentlich finde ich das ganz unsinnig. Das trauen wir uns nämlich, weil wir das Vertrauen nicht haben, in vielen Situationen nicht so auszusprechen.
Bezogen jetzt auf die Präsentation, von der du gerade gesprochen hast.
Genau.
Ja.
Und dann haben wir eine Illusion und dann später haben wir, dass wir das dann präsentieren und dann wird uns das um die Ohren gehauen, weil das ja irgendwie nicht so ist wie erwartet. Aber niemand wusste eigentlich, was erwartet wurde, weil die Informationen nie vernünftig weitergegeben wurden.
Ja, und das in Erwartung steckt ja auch ganz viel Unausgesprochenes, ne? Also.
Ja.
Ja.
Das ist der eine Teil, der ganz pragmatisch durch gutes Zuhören entsteht, wenn man reflexiv, also die Form des Zuhörens, die ich nutze, ist reflexives Zuhören. Ja. Und das heißt, dass man rückkoppelt.
Ja.
Und das kann man auf einer ganz einfachen Arbeitsinformationsebene so machen. Das, was dann gleichzeitig dabei entsteht, ist auf der anderen Seite, wenn jemand zusammenfasst, was wir gesagt haben, das ist jetzt die, wenn die Führungskraft was annimmt und sagt und das wiederholt und in eigene Worte packt, entsteht auf der anderen Seite ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, gesehen und gehört zu werden.
Ja, du bist wichtig und deine Frage ist auch wichtig.
Ich höre dir zu. Ich sag dir auch, was ich verstanden habe, was ich meine, was du meinst. Und ich gehe mit dir in diese Rückkopplung. Das ist jetzt die Rückkopplung von der anderen Seite. Und die führt dazu, dass man sich gesehen und gehört fühlt, was nichts anderes ist als Wertschätzung.
Total, ja.
Die Leute verlassen Unternehmen. Warum? Nicht, weil sie zu wenig Geld kriegen, sondern in den meisten Fällen, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Einer der größten Gründe, ich glaube, mit Wertschätzung bleiben Leute 4,5-fach mal so lange bei einem Arbeitgeber.
Ja. Ja, es ist ein Bedürfnis tatsächlich, ne? Auch, weil man ja auch ziemlich viel Zeit verbringt in diesem Arbeitskontext.
In meinem Leben war das eines der unbefriedigten, ganz tief in mir drin schlummernden Bedürfnisse, gesehen und gehört zu werden. Und meine ganze Zuhörreise ist eine, um herauszufinden, wie kann ich das eigentlich für mich selber auflösen. Und deswegen ist es ein bisschen meine Heldenreise, weil ich damit angefangen habe zu lernen, anderen Leuten dieses Gefühl zu vermitteln.
Ja, durch das du selber, du hast ja vorhin geteilt, deine persönliche Reise, aber durch das du selber für dich erfahren hast, weißt du auch, was das mit einem selber machen kann und verändern kann, egal in welchem Kontext man dann unterwegs ist. Verstehe ich dich richtig?
Ja.
Ja.
Und jetzt ist das die, das ist so die, das sind die, also du hast das Verstehen und das Gefühl, verstanden zu werden. Denn dann gibt es noch du hattest vorhin die Haltung angesprochen.
Ja.
Es gibt noch einen kleinen Exkurs, den ich machen möchte. Da geht es um die Art und Weise des Zuhörens, die ich jetzt auch zu der Grundlage von meinem Zuhören gemacht habe und darauf bauen, meinen Raum geben, halten und navigieren auf, ist die motivierende Gesprächsführung.
Ja.
Und die kommt aus der Suchttherapie. Und da kannst du dir das so vorstellen, das kommt aus einem Zwangskontext. Da gibt es oft die Situation, dass du musst in den Entzug oder in den Knast. Ja, jetzt sitzt du da und willst aber ja eigentlich gar nicht da sein.
Ja,
weil du bist nur im Zug, weil du nicht in Knast willst, aber du willst ja eigentlich weder das eine noch das andere.
Ja.
Wie schafft es jetzt eine Person, mit dir eine Verbindung aufzubauen? So ist die motivierende Gesprächsführung entstanden und auch die ganze Technik lässt sich auf eine Haltung unterbrechen. Darunter muss ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber sein. Die ganze Technik ist total irrelevant, wenn ich kein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber habe. Auch meine ganze Art, jemandem beizubringen, wie man zuhört, für eine Führungskraft ist total irrelevant, wenn die kein Interesse an ihren Mitarbeiterinnen hat.
Ja, das stößt uns ja auch zu dieser Herausforderung, die wir teilweise haben in Unternehmen, dass es immer noch viele Führungskräfte gibt, die eigentlich gar nicht das Bedürfnis haben, das zu tun. Also ohne, weil sie durch andere Motivatoren in diese Position gekommen sind. Und ich aber merke, dass es immer wichtiger wird, dass Führungskräfte Menschen ja begegnen, genau auf dieser Ebene.
Dass das auch wichtig ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen.
Es geht darum, Menschen zu führen. Es geht nicht darum, Aufgaben zu verteilen an Menschen. Ja. Da kann ich auch mittlerweile ja eine künstliche Intelligenz hintersetzen, die Arbeiten erledigt, sondern ich sollte ein Interesse an Menschen haben. Deswegen trifft es das, was du sagst, wenn wir beim Punkt Führungskräfte sind. Das ist ja sehr entscheidend. Sollten sie ein ehrliches Interesse haben an Menschen, weil es essentiell ist, wenn sie wirklich zuhören möchten und wenn sie motivierende Gesprächsführung anwenden möchten.
Ja, also das, was es braucht nicht mal die motivierende Gesprächsführung, die ist sogar schon ein Level weiter.
Okay, also Level 2.
Ja, es braucht ein ehrliches Interesse daran. Also ja, wir haben ein Problem in der Art, wie es konstruiert ist, dass viele Karrieren nur funktionieren, indem dann Führungsverantwortung übernommen wird, aber die Leute gerne in ihrer Karriere voranschreiten, aber nicht wirklich führen wollen. Es gibt ja einige, die machen jetzt so Expert-Tracks und gucken, dass das irgendwie ein bisschen, dass man auch weiter in der Karriere kommen kann, ohne dass man Führungsverantwortung übernehmen muss.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir eine Führungskrise. Kurze Statistik, 43% der Mitarbeitenden verlieren Vertrauen in Führungskräfte aufgrund schlechter Kommunikation. Es gibt ganz viele, also die Statistiken über wie Kommunikation und Wertschätzung von Führungskräften wahrgenommen wird, sind erschreckend.
Ja. Wenn mir das jetzt als Unternehmen bewusst ist, so, dass wir da Bedarf haben, Ludwig. Was wäre denn so der erste Step? Du hast vorhin von Workshops gesprochen. Was erfahre ich da so bei dir? Du musst ja nicht alles erzählen, aber vielleicht so.
Ich habe so einen Einführungsworkshop und baue gerade eine Masterclass und ich kann dir mal den Einführungsworkshop erklären. Der Anfang ist, dass du mit deinen eigenen Gesprächsmustern im Endeffekt machst du das durch, was ich irgendwie alleine die ganze Zeit gemacht habe, ohne dass die Leute wussten, dass sie das mit mir machen.
Also du hast Jahre komprimiert auf einen Einführungsworkshop.
Ja.
Okay.
Und dann lernst du deine eigenen Gesprächsmuster kennen.
Ja.
Weil die Problematik, die wir häufig haben, ist, dass viele Leute ja, also ne, gute Ratschläge sind auch oft gut gemeint. Also die Leute, wir haben da halt so ein Bewusstseins-Gap, dass man nicht weiß, dass das, was man tut, eigentlich nicht hilft. Und man versucht, die Dinge richtig zu machen und macht sie damit dann nur noch schlimmer. Und ich habe das selber erfahren, dass man so einfach so Micromanagement erfahren hat. Und am besten würde ich es dann jetzt so und so machen. Und wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das ja so und so machen. Und meine Motivation, ein starkes Autonomiebedürfnis. Ich habe so eine Schleife dreimal mitgemacht und dann war ich komplett demotiviert und hatte keinen Bock mehr, irgendwas für diese Person zu machen.
Ja.
Weil diese Beziehung einfach keine gute Beziehung war. Und das in dem Workshop kommst du rein und dann gibt es am Anfang eine Übung, in der du deine eigenen Gesprächsmuster so ein bisschen identifizierst.
Ja.
Und die dann auswählst und dann gibt es eine Übung. Meine Workshops didaktisch sind es nur Realplay, weil wir lernen nicht im Roleplay. Dann, also ich versuche, wie kann man am besten lernen? Realplay, Übungen. Und zwar 80% sind Übungen, 20% sind Inputs. Und das erste Realplay ist, du kriegst von einer anderen Person deine typischen Gesprächsmuster wiedergespiegelt. Und da können dann so Dinge passieren, wie wenn du häufig immer Fragen stellst oder Analysen gibst oder Ratschläge gibst, dann ist das absichtlich, wird es ins Extrem getrieben, damit du ein Gespür dafür bekommst, dass viele Fragen zu einem Verhör werden können.
Ah.
Dass Ratschläge auch Schläge sein können.
Ah.
Und erfahrungsbasiertes Lernen ist meiner Meinung nach das einzige Lernen, was funktioniert.
Ja.
Das ist die erste Runde, die man mitmacht.
Mhm.
Und danach reflektiert man sowas dann immer zusammen, weil Reflexion einer der wichtigsten Faktoren ist, auch das gemeinsame Reflektieren, um das, was man erfahren hat, zu ergründen, besser zu verarbeiten. Gibt es Prozentsätze dazu, wie das besser ist fürs Lernen.
Ja.
Und dann ist die, das ist so die, wie mache ich es bisher? Und das ist die Grundlage dafür, dass du diese Dinge in den meisten Fällen nicht mehr tust.
Mhm.
Weil die Schwierigkeit beim Zuhören ist, dass wir, Gespräche haben zwei Seiten, die Medaille hat das Reden und das Zuhören. Und wir haben das in der einen oder anderen Form unser Leben lang gemacht. Das sind Muster, die, ich bin 36 bei mir, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich 35 Jahre, hat sich das bei mir so 36 Jahre so eingeprägt.
Hm.
Und das ist dann gar nicht so einfach zu sagen, okay, das überschreiben wir.
Ja.
Aber der zweite Teil geht halt genau dahin, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie macht man es denn richtig? Und dann gibt es einen ersten, so einen körperlichen Präsenzteil, wo es darum geht, okay, wie bringe ich mich körperlich mit? Und ich merke auch bei mir persönlich, meine Zuhörreise wird immer körperlicher,
mhm.
weil sehr wenig darum geht, was wir sagen. Das ist meistens total irrelevant. Also jetzt schon mal kurzes Vorab, wenn du deine Gespräche fundamental verändern willst, achte einfach mal darauf, dass du Menschen zugewandt bist.
Mhm.
Wir haben, da können wir gleich noch einen Synchronizitätsexkurs machen, wenn das die Zeit erlaubt. Nee, okay, das ist nämlich sehr spannend.
Den müssen wir beim nächsten Gespräch mitnehmen, Ludwig.
Die zweite Übung ist dann, die Körperlichkeit zu lernen und präsent zu sein.
Mhm.
Und der dritte Teil ist zu lernen, wie man den Raum navigiert. Also Raum geben, Raum halten, Raum navigieren. Und da ist das wichtigste Tool, da gibt es mehrere, aber das wichtigste ist Reflexionen zu lernen. Reflexionen sind Aussagen, so Aussagen über diese Rückkopplung. Also ich wiederhole in meinen Worten das, was du gesagt hast. Aber nicht als Frage, sondern als Aussage.
Ja, okay.
Und das sind die drei Dinge, wenn man die mitnimmt und dann muss man die halt alle weiter üben, weil wir das nicht gewohnt sind, zu Reflexionen im Gespräch zu benutzen und wir gewohnt sind, Fragen zu stellen und wir es auch nicht immer gewohnt sind, komplett aufmerksam da zu sein, braucht es halt Übung.
Hm.
Das Schöne, das braucht viel Übung, aber das Schöne ist, dass wir jeden Tag Gespräche haben.
Ja, man kann es jeden Tag anwenden, das dachte ich auch gerade.
Genau. Du musst nicht warten. Also ich benutze manchmal die Analogie des Tennisspielen, um Skills zu lernen und so ist Zuhören auch. Und am Wochenende, selbst wenn dir jetzt Federer oder Nadal oder Williams, wer auch immer dir dein Training gibt, danach kannst du kein Tennis spielen. Dann musst du immer noch jede Woche auf den Trainingsplatz gehen und trainieren.
Ja.
Und beim Zuhören musst du halt nicht warten, bis du auf dem Trainingsplatz bist, sondern du hast andauernd die Chance zu üben.
Hm.
Und das ist dann auch noch, was man mitnimmt, wenn man bei mir einen Workshop gibt, dass man so eine Art Selbstreflexionsmethode mitbekommt, wie man, wenn man denn will, man kann das dann noch weiter ausbauen und mit meiner Unterstützung und der von der anderen Teilnehmerin sich einfacher machen. Aber man kann das theoretisch gesehen, und so habe ich es ja auch gemacht, wenn man das reflektiert und seine Gespräche reflektiert und immer achtsam in seinen Gesprächen ist, da einfach ein Bewusstsein anschaltet. Hey, Gespräch. Wow. Hier gibt es Möglichkeiten. Und dann ändern sich Gespräche fundamental und Gespräche werden zu Möglichkeitsräumen. Mhm. Und um Verbindungen aufzubauen.
Ja.
Was, das muss ich jetzt hier, das muss ich hier noch kurz reindrücken. Was nämlich, ich habe vorher schon mal diese Kopf-Bauch-Geschichte angesprochen.
Ja.
Wenn wir in einem Gespräch sind, gehen wir oft häufig am Anfang in so ein bisschen so ein Wettbewerbsding. Ich war hier im Urlaub, ich war auch schon mal da im Urlaub und man macht so mal die tollere Geschichte erzählen und gleichzeitig passiert was anderes. Das ist so die, bisschen so die Kopf. Ja, was kann man Tolles erzählen über sich, um sich wieder zu präsentieren, ne? Also ich nehme Raum, die andere Person nimmt Raum und ich bin toller. Gleichzeitig machen wir was anderes. Wir haben häufig ist, dass wir unsere Körpersprache, dass wir uns, dass das Matchen, also nachahmen. Deine Arme sind verschränkt, ich verschränke auch meine Arme, überschlag meine Beine so, wie du das machst. Das
ist auch eine Art von Spiegeln, ja.
Und das machen wir unbewusst. Mhm. Das heißt, das macht nicht unser Kopf, der sich sagt, ey, hier wollen wir jetzt gerade ein Match starten. Nee, unbewusst gehen wir, haben wir den natürlichen Drang, Instinkt dazu, mit anderen Leuten Synchronizität zu schaffen.
Hatten wir übrigens heute auch für alle Zuhörer. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber habe ich heute auch schon an uns entdeckt, Ludwig.
Dann bist du sehr bewusst hier. Das ist schön. Das ist, ja.
Und das kann man eben beim Zuhören eben auch trainieren. Das ist bestimmt deine Conclusion, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, beim Zuhören geht es darum, also es gibt diesen körperlichen Aspekt zur Synchronizität, wo es darum geht, dass man, es gibt eine geile Studie von Robin Dunbar, Oxford. Und die haben Leute synchron tanzen lassen und haben dann mit denen einen Test gemacht. Und zwar geht's, wenn man Schmerzempfindlichkeit testen will, gibt's immer den Eiswassertest, dann hältst du deine Hand in eiskaltes Wasser. Mhm. Und die Leute, die synchron tanzen waren mit anderen, synchron tanzen, also einfach gleiche Musik hören. Und dazu, Musik hat da, ist da sehr mächtig, wirkmächtig. Mhm. Führt dazu, dass die Leute in Synchronizität sind und eine höhere Schmerztoleranz haben.
Ha.
Die Leute, die das nicht gemacht haben, haben eine 4 angegeben, die einfach so unterschiedliche Musik gehört haben. Die haben eine 4 angegeben bei der Schmerztoleranz und die Leute, die synchron diese Erfahrung hatten und Synchronizität zwischeneinander hatten, haben eine 6 angegeben und haben dementsprechend eine höhere Schmerztoleranz, eine höhere Leistungsbereitschaft. Mhm. Im Teamsport kenne ich das. Du machst einen extra Meter, wenn du mit deinem Team unterwegs bist und es gerade irgendwie man sich gegenseitig spürt.
Ja.
Und du merkst, dass wenn du auch nochmal einen Meter machst, passiert bei denen auch nochmal was. Und dann ist es ein geiles Gefühl zu wissen, wow, wir haben hier gerade irgendwie was zusammen entstanden ist. Mhm. Und Zuhören ist für mich der Schlüssel gewesen, um das aus dieser Tanzerfahrung zu bringen. Und es ist in tiefgründige Gespräche erzeugen Synchronizität bei uns. Wir haben die gleichen Gehirnströme, Brainwaves, wenn wir ein tiefgründiges Gespräch haben.
Ja, deswegen sagen wir wahrscheinlich auch ganz oft, wir sind auf einer Wellenlänge, ne?
Ja.
Ja.
Das war so der Schlüssel in meinem Leben, um das, was ich nur in punktuell mal im Sport erfahren habe, diese Verbundenheit, aktiv, bewusst, deswegen aktives Zuhören, Bewusstsein für Gespräche, Möglichkeit. Jetzt ist für mich jedes Gespräch eine Chance der Kollaboration. Ich habe keine Angst mehr vor Gesprächen, weil ich weiß, ich treffe auf Menschen, die gerne etwas von sich erzählen, die, das sagt uns unser Körper, alle das Ziel haben, Verbindungen aufzubauen. Mhm. Und selbst wenn jemand jetzt draußen auf der Straße rumschreit und ich der Person einen Augenblick zuhöre, können wir uns danach ganz normal unterhalten, weil auch die Person eigentlich nach Verbindung schreit.
Sind für mich perfekte Abschlussworte, Ludwig. Denn für mich hast du auch gerade, und das muss ich gar nicht mehr als Moderatorin tun, den Kreis geschlossen auch zu deiner persönlichen Geschichte. Und man merkt in dem, was du heute hier bei uns geteilt hast, spreche ich jetzt auch einfach mal für Kirsten, wie leidenschaftlich du das Thema Zuhören vorantreibst. Und ich danke dir für deine Zeit, für das, was du mit uns geteilt hast, auch auf persönlicher Ebene. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
Danke, Linda. Ich merke, dass mein Bedürfnis, das alles mitzuteilen, sehr stark ist und ich jetzt dir einfach dankbar dafür bin, dass du mir diesen Raum gegeben hast und ich habe den sehr dankbar angenommen. Herzlichen Dank dafür und es war auch mir eine Freude.
Das war sie also, die Folge zum Zuhören. Und ich finde, Linda und Ludwig haben da einen ganz wunderbaren, wertschätzenden Raum miteinander über diese Zeit geteilt. Und es war eine Freude zuzuhören, jedenfalls für mich. Ich hoffe, es ging euch auch so. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Ideen und so weiter habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt an skillshiftpodcast@gmail.com. Bis dahin, wir wünschen euch einen ganz wunderbaren Sonntag.